Ich suche Gott. Ich suche Gott. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht die Nacht und immer mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? So beschreibt Friedrich Nietzsche, einer der bis heute einflussreichsten Philosophen, am Ende des 19. Jahrhunderts in einer Geschichte unsere Situation als Menschen. Die Welt hat sich von Gott losgesagt, sie will nichts von ihm wissen. Die Kirchen haben ihre Autorität verloren, der Glaube spielt in der Gesellschaft keine Rolle mehr. Für mein Leben gilt nicht mehr, was Gott sagt, sondern allein, was ich denke und ich fühle. Was für mich richtig ist, kann nur ich allein sagen. Die Wahrheit gibt es nicht. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, solange es dem anderen nicht schadet. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich bin schon immer wieder etwas hilflos und unsicher, was denn jetzt richtig ist. Oder wie ich meine Überzeugungen so vertreten kann, dass sie verstanden werden. Wie erkläre ich denn bitte meinem Nachbarn, der nichts von Jesus weiß, warum ich es nicht stehen lassen kann, wenn jemand behauptet, der Gott der Bibel und Allah seien ein und dieselbe Person? Womit begründe ich meine Überzeugung, dass das alte Rollenbild der Bibel von Mann und Frau, die sich in einer Ehe lebenslang aneinander binden, auch heute noch aktuell ist? Wie erkläre ich jemandem, der nicht an Gott glaubt, warum ich meine ethischen Überzeugungen mit einem tausende Jahre alten Buch begründe? Das ist doch an sich schon ein gewagter Standpunkt. Und jetzt haben wir noch nicht einmal davon gesprochen, dass es unüberschaubar viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten dieses Buches gibt, wegen denen sich Gemeinden streiten und spalten. Woher weiß ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg unterwegs bin? Wir sind wie Kerzen im Wind, das ist ja unsere Predigtserie jetzt gerade, wie Kerzen im Wind, die zwar einmal angezündet wurden und gemeinsam schön auf dem Adventskranz gebrannt haben und das Licht geht aus und erhellt den Raum in ein schönes, warmes Licht. Aber sind wir nicht mittlerweile viel mehr als Räuchermännchen zu identifizieren, weil von dem glimmenden Docht kein Licht mehr, sondern nur noch Rauch aufsteigt? Wohin ist das Licht gegangen? Wo haben wir die Orientierung verloren? Unsere Welt ist doch mittlerweile so kompliziert geworden, dass niemand mehr alles überschauen kann. Tiefe Risse gehen durch die Gesellschaft und verschiedene Meinungen und Ansichten spalten selbst Familien und Freundschaften. Man kann nie allen recht machen. Aber vielleicht erlebst du diese Orientierungslosigkeit ganz persönlich, in Entscheidungen, die du treffen musst. Das geht morgens im Kleinen los, vor dem Kleiderschrank. Was ziehe ich denn heute an? Und dann ein bisschen später, was streiche ich mein Frühstücksbrot? Und so geht's immer weiter und irgendwann endet's in der Frage, wie du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein kannst, was du ihnen erlauben und was verbieten sollst. Oder eine wichtige Lebensentscheidung, die ansteht, vielleicht der Wechsel des Arbeitsplatzes oder eine Weiterbildung oder überhaupt erst einmal die Frage, was du denn mit deinem Leben anfangen sollst. Wo dein Platz ist. Vielleicht ist dein Weltbild durch den Krieg in der Ukraine erschüttert worden. Vielleicht sogar das Gottesbild, wenn du all das Leid in dieser Welt siehst. Oder du kannst dir über solche Dinge schon gar keine Gedanken mehr machen, weil die Sorgen um die Inflation und alle möglichen anderen Krisen dich regelrecht gefangen nehmen und lähmen. Worauf kann ich mich noch verlassen? Was gibt mir denn noch Sicherheit? Wenn es das überhaupt noch geben kann in dieser schnelllebigen Welt, in der einer Krise die nächste jagt. Wo ist oben, wo ist unten? Wo ist der Horizont, an dem ich mich orientieren kann? Ich sitze in meinem Lebensboot, gegen das aus jeder Richtung andere Wellen schlagen. Auf der einen Seite sind da Ereignisse, die mich auf mich einprasseln wie der eiskalte Dezemberregen. Vielleicht der Tod eines geliebten Menschen, eine Krankheit, die nicht weichen will. Vielleicht aber auch ganz allgemein das Leid der Welt. Und von der anderen Seite kommen zugleich Wellen der Unsicherheit, der Ungewissheit, wie das alles weitergehen soll. Wie soll ich meine Heizkosten zahlen? Was, wenn ich keine neue Arbeit finde? Und wie soll es an Weihnachten nur werden, wenn sich wieder alle nur streiten? Diese Wellen sind sicher bei jedem unterschiedlich stark. Der eine fährt mit seinem Lebensboot an einem schönen Sommertag über das ruhige Meer oder ist gerade in einem sicheren Hafen angekommen, während dem oder der anderen langsam aber sicher die Kraft ausgeht, mit der man sich gegen diesen nicht aufhören wollenden Sturm stemmen muss. Unabhängig davon, wie hoch nun die Wellen sind, stellt sich aber die Frage, woran orientiere ich mich eigentlich? Was ist der Maßstab meines Handelns? Bin ich der Maßstab? Sind meine Gedanken und Gefühle, das, was ich für gut und richtig halte, meine Ratgeber? Die Gesellschaft sagt uns doch, nur du kannst sagen, was für dich richtig ist. Nur du kannst sagen, wer du bist, weil nur du weißt, wie du dich fühlst. Du kannst, nein, du musst deine eigene Wahrheit haben. Wenn ich in meinem Lebensboot auf dem Meer sitze und einfach in die Richtung fahre, von der ich denke, dass sie richtig ist, dann kann das gut gehen. Muss es aber nicht. Vielleicht habe ich keinen besonders guten Orientierungssinn und ich fahre immer nur im Kreis. Wenn ich selbst nicht mehr weiter weiß, dann richte ich mich einfach nach anderen. Das wäre doch auch eine gute Möglichkeit. Nach dem, was die Gesellschaft sagt. Wenn ich in meinem Lebensboot auf dem Meer sitze, dann sind diese Stimmen der anderen wie Leuchttürme, die an der Küste stehen. Sie geben eine Richtung vor, in die man laufen soll. Sie geben vor, was gut und richtig ist. Sie sagen, wo es lang geht. Wenn ich mich an diesen Leuchttürmen orientiere, dann habe ich einen Anhaltspunkt, eine Richtung, in die ich gehen kann. Aber was ist, wenn das, was aus der Ferne aussieht, wie der Lichtkegel eines Leuchtturms, in Wirklichkeit ein Irrlicht ist, das mich in die falsche Richtung lockt? Ich möchte das niemandem unterstellen, der in unserer Gesellschaft richtungsweisend ist, dass er oder sie mit Absicht in die Irre führen möchte. Aber woher weiß ich denn, dass das Licht eines anderen mich in die richtige Richtung weist? Vertraue ich einfach auf das, was mir gesagt wird? Mache ich, was jeder macht und schwimme mit dem Strom der Masse mit? Versteht mich nicht falsch, es ist nicht prinzipiell schlecht, sich an anderen zu orientieren. Aber bevor ich jemandem mein Vertrauen schenke, sollte ich doch zuerst fragen, in welche Richtung er oder sie mich leitet. Und dazu muss ich erst einmal wissen, wo ich hin will. Bevor ich mich auf meinem Lebensweg orientieren kann, muss ich zuerst einmal ein Ziel haben. In der Predigtvorbereitung, da habe ich versucht, mein kurzes Leben und vor allem die wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu reflektieren. Nach der Schule bin ich nicht ins Ausland, sondern habe für ein Jahr in einer Gemeinde in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Nach diesem Jahr habe ich nicht danach gefragt, wie ich möglichst wenig arbeiten muss, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern wo ich Theologie studieren kann. Und warum habe ich mich eigentlich dazu entschieden, Judika, meine Verlobte, heiraten zu wollen? Weil sie so hübsch, so nett, so angenehm ist und weil sie einmal reich erben wird? Schön wär's ja. In all diesen Entscheidungen zieht sich ein Prinzip, ein Wert, eine Grundlage durch. Mein Leben gehört Jesus Christus. Er ist das Ziel meines Lebens. Ich möchte zu ihm gehören. Ich bin nicht mein eigener Herr und deshalb will ich versuchen, nicht nach meinen Maßstäben zu handeln, sondern mich an ihm und an seinem Wort zu orientieren. Weil ich meine Zeit für ihn einsetzen wollte, habe ich nach der Schule ein Jahr in der Gemeinde mitgearbeitet. Weil ich von ihm und seiner Kraft, die Leben verändert, weitererzählen möchte, studiere ich Theologie. Und weil ich in Ewigkeit bei ihm sein möchte, war es mir zuallererst wichtig, dass meine Frau dasselbe Ziel hat und mich darin unterstützt. Natürlich treffe ich nicht alle Entscheidungen genauso, wie Gott es möchte, und ich frage auch nicht immer zuerst nach seinem Willen. Aber das ist mein Ziel, auf das ich hinarbeite. Was ist dein Ziel? Worauf arbeitest du hin? Bevor wir darüber reden können, wie und woran wir uns orientieren können, muss zuerst diese Frage geklärt sein. Wo soll deine Reise im Lebensboot hingehen? In der Bibel lesen wir von Menschen, die sich Gott als ihr Ziel gesetzt haben. Abraham zum Beispiel hat auf Gottes Stimme gehört, als der ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen. In welches Land? In das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham macht sich von Gott abhängig. Er setzt Gottes Worte höher als seine eigenen, er vertraut ihm und er wird nicht nur in ein Land geführt, in dem er gut leben kann. Seine Nachkommen werden zu einem Volk, das in diesem Land bis heute lebt. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die sich Gott als Fixpunkt für ihre Orientierung gesetzt haben und dabei nicht enttäuscht wurden. Wir könnten jetzt den ganzen Tag damit verbringen, diese Geschichten zu erzählen. Darum jetzt hier nur schnell zwei Verse, die genau das unterstreichen. Psalm 25, Vers 3. Niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnungen auf dich setzt. Wer sich an Gott ausrichtet, dessen Leben gelingt, Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er seine Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist die Botschaft der Bibel. Wer sein Leben nach Gott ausrichtet, wer ihn als Ziel und Fixpunkt gesetzt hat, dessen Leben gelingt. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht ist in der Bibel ein durchweg positiver Begriff. Licht steht für Leben im Gegensatz zum Tod. Wer zu Jesus gehört, wird ewig leben. Das ist unsere Hoffnung als Christen, darauf haben wir unser Leben doch gebaut, oder? Wir werden leben, weil unser Herr lebt. Licht steht aber nicht nur für das Leben, sondern auch für Erkenntnis im Gegensatz zu Unwissenheit. Wer Licht hat, hat Orientierung. Er muss nicht im Dunkeln umherirren. Wer Licht hat, lebt in Sicherheit, weil er sich orientieren kann und keine Angst haben muss, plötzlich zu stolpern. Jesus bietet uns hier eine Antwort auf die Orientierungslosigkeit unserer Welt an, in der Nacht und immer mehr Nacht kommt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin, was so viele zu haben beanspruchen. Ich bin die Orientierung, nach der du dich sehnst. Ich bin das Licht, das erleuchtet, das deinen Weg erhält. Ich bin das Licht, das Leben schenkt, Leben im Überfluss. Ich bin das Licht, das den Weg zum Vater zeigt, vielmehr noch, dass der Weg zum Vater ist. Keine Wahrheit, keine Lebensregel, sondern eine Person. Das Licht der Welt ist eine Person. Jesus von Nazareth, genannt der Christus. Ich sitze immer noch in meinem Lebensboot auf dem Meer. Jesus ist sozusagen der Polarstern, der über allem steht. Es gibt viele andere Lichter, Leuchttürme und Irrlichter und alles Mögliche am Ufer. Aber am Ende steht Jesus überall neben. Der Polarstern steht unbeweglich, immer an der gleichen Stelle. An ihm orientieren sich die Menschen seit Tausenden von Jahren. Um in diesem Licht, das Jesus gibt, leben zu können, geht es jetzt nicht in erster Linie darum, Leitlinien, Tipps und Tricks auswendig zu lernen, sondern sich nach dem Licht auszurichten. Wer Anteil am Licht des Lebens will, der muss ihm nachfolgen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie Nachfolge funktioniert und was das heißt, bedeutet und wie es praktisch aussehen kann, das habt ihr vermutlich schon mal gehört. Und wenn nicht, oder wenn ihr Fragen dazu habt, ich hoffe, dass ihr Fragen habt, dann löchert den Steven damit. Oder sucht euch eine andere Person, die schon länger mit Jesus unterwegs ist. Wir wollen uns heute der Frage widmen, wie Jesus als Licht der Welt uns Orientierung geben kann. Ein paar Verse später sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer ihm nachfolgt, sein Jünger wird, der wird die Wahrheit erkennen. Wer die Wahrheit kennt, hat logischerweise auch Orientierung, einen Horizont, nach dem er sich ausrichten kann. Die Erkenntnis der Wahrheit kommt aus dem Bleiben im Wort, sagt Jesus. Also aus der Bibel, davon, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. In Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Auf unserem Lebensweg gibt uns Gottes Wort Orientierung. Es erhellt als Licht den Weg, der vor uns liegt, sodass wir nicht im Dunkeln tappen müssen. Gott zeigt uns vielleicht nicht alles, was wir gerne sehen würden. Gott legt uns vielleicht nicht unseren gesamten Lebensweg offen. Vielleicht geht es Schritt für Schritt langsam voran. Aber der Weg ist stets erleuchtet, nicht im Dunkeln, wie bei Abraham, der gesagt bekommt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wohin es genau geht, bekommt er nicht gesagt. Aber seinen nächsten Schritt, geh. Gottes Wort ist auch kein Orakel. Also ja, Gott kann ganz konkrete Anweisungen durch Träume, Visionen oder Stimmen geben. Oft tut er es aber viel diskreter, etwa durch eine andere Person oder, so erlebe ich das am häufigsten, durch Gedanken und Verse in der Bibel. Wenn ich mich in Gottes Wort vertiefe, wenn ich es lese, aufnehme, darüber nachdenke, meditiere, dann beginnt es, mein Denken zu prägen. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto präsenter ist mir, was Gott zu einer bestimmten Sache denkt. Dadurch, dass ich mich mit Gottes Wort, mit seinen Gedanken beschäftige, bestimmt Gottes Sicht mein Denken. Paulus schreibt dazu im Brief an die Römer, Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus fordert dazu auf, sich verändern zu lassen, das Denken nicht von der Welt, sondern von Gott bestimmen zu lassen. Nur wenn wir die Dinge beurteilen können, sind wir in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir müssen lernen zu beurteilen, was uns unserem Ziel näher bringt und was uns auf der anderen Seite in die falsche Richtung zieht. Wenn wir in unserem Lebensboot sitzen, dann müssen wir lernen, Jesus zu finden, den Polarstern, der unser Fixpunkt ist, der Richtung und Ziel vorgibt. Wir müssen lernen, ihn von all den anderen Lichtern am Himmel, von all den anderen Stimmen in unserem Leben unterscheiden zu können. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen, wenn direkt vor unserer Nase ein Leuchtturm steht. Sonntags in den Gottesdienst zu kommen, ist schön und gut, aber die Predigt ersetzt nicht die eigene persönliche Zeit mit Gott. Es ist gut, dass ihr den Steven habt als Pastor, der euch als Leuchtturm den Weg weist zu Gott hin. Aber wenn er deinen Blick auf Gott versperrt, dann läuft was falsch. Wir müssen auf der anderen Seite auch lernen, wie wir damit umgehen, wenn Wolken wie zum Beispiel Sorgen oder andere Gedanken uns die Sicht auf Jesus versperren. Wir müssen herausfinden, wo entlegene Orte sind, an denen die Lichtverschmutzung so gering ist, dass wir unseren Polarstern finden können. Im Alltag, das sind es die ruhigen Momente. Vielleicht ein Spaziergang im Wald, ein Kaffee am Morgen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder die Gemeinschaft mit anderen Christen. Eben die Momente, die unsere Gedanken wieder neu auf Jesus ausrichten, in denen wir zur Ruhe kommen und auf sein Wort hören. Und wir müssen lernen, die Lichter, die uns vom Ufer aus entgegenleuchten, beurteilen zu können. Was ist ein Leuchtturm, der mich den Weg zu Jesus hinweist? Und was ist ein Irrlicht, das mich von ihm abbringt, das mir die Sicht versperrt oder sogar von sich selbst ausgibt, das Licht zu sein, das ich suche? Paulus ruft uns dazu auf, in einer neuen Weise denken zu lernen. Nicht, wie die Welt denkt. Auch nicht, wie ich als Mensch denke, wie ich als Mensch beurteile und die Welt sehe. Denken, wie Gott denkt, damit ich beurteilen kann, was Gottes Wille ist. Es geht darum, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, zu beurteilen, wie er die Dinge beurteilt und zu entscheiden, wie es seinem Willen entspricht. Denn, Psalm 25, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnungen auf dich setzt. Und Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er seine Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Was ist nun Gottes Wille? Paulus sagt, das Gute, das, woran Gott Freude hat, und das, was vollkommen ist. Für alle drei Prüfkriterien sind nicht wir Menschen der Maßstab, es ist Gott selbst. Darum ist es so wichtig, in Gottes Wort in der Bibel zu lesen. Hier hat Gott sich uns Menschen mitgeteilt. In den Geschichten der Bibel können wir Gott kennenlernen. Und nur wenn wir ihn kennen, können wir beurteilen, was sein Wille ist, was seine Definition von gut ist, woran er Freude hat und was er unter dem Begriff vollkommen versteht. Bewegt uns das, wenn wir eine Entscheidung treffen? Fragen wir nach Gottes Willen, nach dem, was er gut findet, woran er Freude hat? Oder geht es mir um mich selbst, um meinen Willen, um das, was ich gut finde, was mir Freude macht? Bin ich bereit, Gottes Wegweisung anzunehmen? Bist du bereit? Bist du bereit, dich von ihm korrigieren zu lassen, dich ihm unterzuordnen? Willst du wirklich, dass er dir sagt, was er über dein Leben denkt? Willst du wirklich, dass er dir zeigt, was er von dir möchte? Willst du, dass Gott Licht in dein Leben bringt? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Praktisch, wie finde ich Orientierung? 3 Punkte. Das erste, an Gott festmachen. Ihn als Fixpunkt, als meinen Polarstern setzen. Nur wer einen klaren, festgesetzten Horizont hat, kann sagen, wo oben und wo unten ist. Ich will mich an ihm ausrichten, nach seiner Sicht der Dinge fragen. Gott ist unser Schöpfer, darum will ich auf ihn hören, was er über mein und über dein Leben zu sagen hat. Und das mache ich, indem ich zum zweiten Gottes Wort als meine Richtschnur, als meine Leitlinie setze. Wie eine Brille, durch die ich mein Leben beurteilen kann und erkenne, was Gottes Wille ist. Wenn ich seine Sichtweise kenne, dann kann ich mein Leben konkret daran ausrichten. Und um die Geschichten in der Bibel zu verstehen und das Ganze auf mein Leben anzuwenden, hilft mir das Dritte. Gemeinsam nach Orientierung suchen. Ringt gemeinsam als Gemeinde um Orientierung. Gemeinsam als Kerzen im Wind, wir sitzen doch alle in unserem Lebensboot. Sucht nach Orientierung in den praktischen Fragen des Alltags. Ihr habt so viel Lebenserfahrung, so viel Expertise. Nutzt das als Ressource und unterstützt euch gegenseitig. Aber ringt auch gemeinsam um die biblische Wahrheit. Ringt gemeinsam darum, wie ihr Gottes Wort versteht und was es für euch heute in Schöneich zu sagen hat. was es euch und euren Nachbarn zu sagen hat und was es für unser alltägliches Leben bedeutet. Jesus nachzufolgen heißt doch, in jeder einzelnen Situation wieder neu danach zu fragen, was Gottes Wille ist. Und ich möchte euch Mut machen, das gemeinsam zu tun. Am Ende, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Jesus ist der Hirte. Wir sind die Schafe. Für das Schaf ist es nicht so wichtig zu wissen, wohin es gehen soll. Es weiß, dass es geführt wird. Wichtig für das Schaf ist, dass es in der Nähe des Hirten bleibt, dass es ihm hinterherläuft und macht, was er sagt. So müssen auch wir nicht alles wissen, nicht auf jede Frage eine Antwort haben, solange wir wissen, wer uns Orientierung geben kann. Der sagt, ich bin das Licht der Welt. Amen.